Kapitel 2 kommen wir zum dritten Teil dieses Briefes. Titus Kapitel 2, Vers 1. Der dritte Teil geht bis von Kapitel 2, Vers 1 bis zu Kapitel 3, Vers 7 oder 8 etwa. Vers 8, glaube ich, ist es. In diesem Teil bekommt Titus Anweisungen für seinen zweiten Auftrag. Er hat einen Auftrag, Älteste einzusetzen, und wir haben uns mit den Richtlinien befasst. Er bekommt auch einen Auftrag oder Anweisungen für seinen Verkündigungsauftrag. Titus lernt, das Evangelium weiterzugeben nach dem Beispiel von Paulus. Die Ältesten sollen es von Titus lernen. In der Heiligen Schrift wird hier stark nach Vorbildern vorgegangen. Leitbilder spielen eine wichtige Rolle in der Heiligen Schrift. Gott selbst setzt ein Leitbild, in dem er in die Welt kommt und einige Männer um sich schart. Der Herr Jesus Christus ist der Meister und er sammelt Schüler um sich. Diese wiederum bringen es anderen bei, wie sie die Botschaft weitergeben können. Und so geht es weiter. Gott arbeitet mit Personen. In Kapitel 2 haben wir also Anweisungen für die Verkündigung des Titus und somit auch gleichzeitig Anweisungen für die Verkündigung der Gemeindeleitung an den verschiedenen Orten, wo es Kreise von Christen hat. Dieser Teil kann in eine Anzahl, vielleicht etwa 8 oder 9 kleine Abschnitte aufgeteilt werden. Der erste Abschnitt ist der erste Vers, wo wir den Lehrauftrag des Titus haben. Dort heißt es, rede du aber das, was der gesunden Lehre geziemt. Ein ganz kurzes Wort, aber sehr inhaltsreich. Lehre du, rede du, was der gesunden Lehre geziemt. Was Titus in diesem Kapitel reden soll, hat größtenteils mit dem Verhalten zu tun. Wie ich am Anfang dieser Tage sagte, geht es um die Ethik, das heißt um das christliche Verhalten, dem Evangelium entsprechend, wie man zu handeln hat. Dazu gehört zuerst, was man zu glauben hat, aber speziell bespricht Paulus in diesem Brief das Verhalten. Und das geht so weiter in Kapitel 2. Was Titus reden soll, hat größtenteils mit dem Verhalten zu tun. Dieses Verhalten aber soll der Lehre entsprechen. Dieses Verhalten ist die Frucht der Lehre. Die Lehre ist das Evangelium. Sie ist das, was geglaubt angenommen werden soll. Nimmt man diese Botschaft Gottes an, dann fließt daraus, dann ergibt sich daraus eine bestimmte Form, eine bestimmte Art von Verhalten. Darüber spricht Paulus. Es ist also nicht selbstverständlich für Paulus, dass Menschen, die das Evangelium aufgenommen haben, dass sie dann automatisch schon entsprechend leben werden. Das muss vorgezeigt werden. Und das tut Paulus hier in diesem Kapitel. Dieses Verhalten soll der Lehre entsprechen. Dieses Verhalten ist die Frucht der Lehre. Paulus sagt, was der gesunden Lehre geziemt. Dieses Wort geziemt ist ein sehr wichtiges Wort in der Heiligen Schrift. Es ist etwas abstrakt, etwas vage. Und das hebt die Sache aus dem Rahmen des Gesetzes. Wenn wir Gesetz haben, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Aber das Evangelium hat nicht die Form des Gesetzes. Beim Gesetz haben wir Regeln für verschiedene Situationen. Und da kann man abhaken, ob man ein bestimmtes Gebot gehalten hat oder nicht. Beim Evangelium ist das anders. Das Evangelium ist Gesetz in dem Sinne, dass es Gesetz ist, dass es verpflichtend ist, dass es ein autoritatives Wort Gottes ist. In dem Sinne ist die ganze Heilige Schrift Gesetz. Schöpfung Gottes. Haben Sie es nicht, das Evangelium ist nicht so gesetzt, dass wir eine Liste von Regeln hätten. Das wäre natürlich einfach. Und viele Christen, besonders in unserer heutigen Zeit einer passiven Kultur, das heißt, wo man am besten alles entgegennimmt, was einen treiben soll, man empfängt, man will getrieben werden, man will so mitdriften, man muss schon arbeiten, aber man lebt eigentlich in starkem Maße passiv. Deshalb haben wir so viele Probleme, weil so wenig Initiative da ist. Die kleinen Betriebe schwinden, wo eine Mehrzahl von Personen Initiative ergreifen muss. Wir haben die großen Betriebe, die großen Firmen, wo man angestellt ist und vorgesagt bekommt, was man zu machen hat. Und das passt zu diesem ganzen Kulturleben, das wir bekommen haben. Das Evangelium ist nicht so, dass wir es einfach haben. Das Evangelium sagt uns nicht von vornherein genau, wie wir zu handeln haben. Kinder haben es gern, wenn sie wissen, wo sie dran sind. Sie rufen geradezu nach Beschreibung ihrer Umwelt, wo etwas beginnt und wo etwas aufhört. Viele Eltern kennen ihre Kinder nicht und wissen nicht, was sie machen, wenn sie gleichsam lange nach dem Blumentopf oder nach der elektrischen Fassung und so weiter. Sie wissen nicht, was die Kinder da machen. Dieses Tasten, um sich tasten, zunächst mit dem Mund, wenn sie ganz klein sind, und dann mit den Fingern, das ist ein Versuch, diese Welt, in die sie hineingestellt worden sind, kennenzulernen. Und Eltern wissen nicht, dass Kinder geradezu rufen, nicht nur nach physikalischen Identitäten oder Identifikationen. Das heißt, sie wollen nicht nur die Kontur der Objekte, der Gegenstände ihrer neuen Welt kennenlernen. Intuitiv wissen sie auch um eine andere Ebene des Lebens und rufen nach konkreter Weisung, wie sieht es in dieser Welt aus? Wann habe ich was zu tun? Viele Christen bleiben Kinder im Glaubensleben. Sie möchten am liebsten einfach eine Liste von Regeln haben und dann wissen sie, dass sie es gemacht haben. Nun gibt es eine Gruppe von Christen, die machen es gerade umgekehrt. Die sagen, wer bist du, dass du mir vorschreibst, was ich zu machen habe? Aber diese Leute leben genauso im Prinzip wie die anderen, die gesetzlich leben. Sie richten sich auch nach Gesetz aus, nur wollen sie kein Gesetz. Aber das Gesetz selbst ist ihr Leitfaden. Das heißt, sie wollen kein Gesetz, aber der Gedanke des Gesetzes ist immer noch im Hintergrund. Denn nach dem Gesetz bilden sie ihre Vorstellung von Freiheit. Sie richten sich also doch nach einem Gesetz Gedanken aus. Nur soll es jetzt fehlen. Ist also eine negative Weltanschauung oder Lebensauffassung. Aber sie sind auch gesetzlich. Es braucht ein Heranreifen in dem Wandel mit Gott, um seine Gedanken kennenzulernen und in seinen Wegen zu wandeln. Und das heißt, dass wir die Lücken zwischen den Geboten gleichsam auszufüllen haben. Das Gesetz kann nie alle Situationen im Leben abdecken. Es gibt immer Löcher. Im Alten Testament musste man dann prophetisch dann nachfragen. Der Priester musste erst ein direktes Wort von Gott bekommen. Oder wenn Mose noch da war, dann konnte er konsultiert werden. Da haben wir zum Beispiel den Fall des Sabbats. Ja. Aber sagt das Gesetz, war kein Wort im Gesetz über diesen ganz besonderen Fall. Dann geht man zu Mose, was müssen wir jetzt machen? Da muss ein direktes Wort her für diesen Fall. So konnte man in jener Zeit die Lücken etwas füllen. Innerlich war ein Israelit nicht reif, selbst den Weg zu finden, denn das Gesetz war wie ein Zaun um ihn her, nicht in ihm. Mit dem Evangelium fällt der Zaun um uns her weg. Wir sind in der Freiheit. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber wir sind nicht gesetzlos, deshalb. Sondern das Gesetz ist in unserem Herzen. Der Wille Gottes im Alten Testament in Form des Gesetzes zum Ausdruck gebracht, Israel geoffenbart, der Wille Gottes war dort in Form des Gesetzes. Der Wille Gottes hat sich eigentlich im Grunde nicht geändert. Paulus schreibt den Römern, ausgerechnet in Kapitel 8, wo wir den Höhepunkt des Römerbriefes haben, wo wir das Leben im Geist besprochen haben, so klar und deutlich, so ausführlich. Gerade in diesem Kapitel sagt Paulus uns einmal, Gott hat den Sohn gesandt, um unsere Sünde wegzunehmen. Gott hat den Geist gesandt, damit wir das täten, tun könnten, was das Gesetz forderte. Mit anderen Worten, der Heilige Geist macht, im wahrsten Sinne des Wortes, gesetzlich. Jetzt im richtigen adjektivischen Sinne, gesetzlich, das heißt, so wie es Gott im Gesetz haben wollte. Nicht gesetzlich im Sinne von Struktur, sondern im Gesetz, gesetzlich im Sinne des Wesens des Willens Gottes. Das Gesetz konnte, finden wir im Alten und im Neuen Testament, zusammengefasst werden in einem Gebot, dem Gebot der Liebe. An dieses Gebot lassen sich andere anlehnen oder anschließen. Aber das Wesen des Willens Gottes war Liebe zu ihm und Liebe zu denen, die er liebt. Das Evangelium macht dieses möglich. Dadurch, dass ein Mensch neu geboren wird, das Leben Gottes ist jetzt in ihm, das Denken Gottes ist in ihm, der Wille Gottes wohnt in ihm, weil Jesus in ihm wohnt, weil der Heilige Geist in ihm wohnt. Und so ist jetzt eine innere Struktur da, die ein Israelit des Alten Testamentes nicht kennt, war nicht wiedergeboren. Die Rettung kommt erst mit Christus. Und das neue Leben, das im Alten Testament verheißen ist, wann der Geist kommt, heißt es in Ezechiel 36, dieses Leben kann erst kommen, wenn das Opfer gestellt ist, das durch Jesus Christus gebracht wird. Und erst dann kann der Heilige Geist kommen und das neue Leben, das Leben Gottes vom Himmel hier auf Erden ausgießen. Und so ist es erst möglich, nach Sündenopfer, nach Sündenvergebung, dass ein Mensch innerlich neu werden kann, sodass der neutestamentliche Christ auf einer höheren Ebene lebt als der alttestamentliche Fromme. Beide aber warten noch auf die Vollendung des Heils. Der alttestamentliche sowieso, aber der neutestamentliche Christ, der neutestamentliche Gottesmensch ebenfalls. Er bekommt nur einen Teil dessen, was Jesus am Kreuz erworben hat, ausgehändigt. Es gefällt Gott, das, was Jesus Christus vollbracht hat am Kreuz, das, wofür er Vorkehrung getroffen hat. Es hat Gott gefallen, nur einen Teil davon zunächst einmal auszuteilen durch den Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist kommt und bringt ein neues Leben, das Innere des Menschen. Und nun kann der Mensch von innen her den Willen Gottes tun. Und er hat das Denken Gottes. Paulus sagt, wir haben den Sinn, die Vernunft, den Verstand, das Denken, den Denksinn, die Gesinnung des Christus, des Sohnes Gottes. Mit anderen Worten, Gottes Denken über Gut und Böse, Gottes Weisheit wohnt in uns. Und nun sind wir imstande zu überlegen, was wäre der Wille Gottes. Er liegt nicht schwarz auf weiß immer vor uns. Und so haben wir folgende Sprache im Neuen Testament. Prüft, was Gott haben möchte. Was sein Wille wäre. Tut, was dem Evangelium entsprechend ist. Was sich geziemt. Was ordnungsgemäß ist. Was schön ist. Was passend ist. Und so weiter. Das sind für eine Kultur, die im Rahmen des Gesetzes gewohnt ist zu leben, das ist für eine solche Kultur zu wenig. Und das ist für viele Christen zu wenig. Und wenn sie, wir haben viele solche Christen in den Gemeinden, die wollen einfach in Freiheit leben, die wollen nicht vorgeschrieben bekommen. Wenn weise Christen zum Beispiel wissen, intuitiv, weil sie gefüllt sind, geprägt sind vom Evangelium, sie wissen, was Evangelium entsprechendes Verhalten ist. Und wenn sie andere Christen daran erinnern, dann klingt das in deren Ohren wie Vorschrift. Weil das ihr Denkschema ist. Und sie müssen erzogen werden, so zu denken, wie Gott denkt. Und das bringt es mit sich, dass man sich etwas Zeit nehmen wird, Zeit nehmen mit müssen, um Gottes Wort zu lesen, das heißt, seine Gedanken nachdenken. Wenn ich viel in der Bibel lese, lerne ich mit dem Lesen so zu denken, wie Gott denkt, weil dieses Gottes Denken ist. Und wenn ich lese, werde ich geprägt innerlich. Mein Denken, das diese Worte aufnimmt, bekommt jetzt die Struktur des Denkens Gottes. Und wenn das Woche für Woche so wie weitergeht, ein Christ kann in kurzer Zeit lernen zu denken, wie Gott denkt. Und dann ist er ansprechbar, wo er noch zu wachsen hat. Man wächst an zwei Stellen. Am Guten oder an den Stellen, wo man es falsch macht. Das heißt, das Gute, das wir gelernt haben, das eingepflanzt ist, die Liebe, der Glaube, die Tugenden, die Frucht des Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns, das neue Leben wohnt in uns. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen, neu geschaffen. Dieser gute Ansatz, dieses Gute in uns, dieser Charakter, Christus Ähnlichkeit, wir sind ja neu geboren, Kinder Gottes. Und dieses neue Leben ist etwas Gutes. Aber es ist wachstumsfähig. Alle Liebe ist wachstumsfähig, kann zunehmen. Alles Vertrauen ist wachstumsfähig. Alle Geduld ist wachstumsfähig. Alles Gute kann noch besser werden. Paulus schreibt an die jungen Christen in Thessalonich, so wie ihr es macht, so macht es weiter und weiter. Immer wieder gebraucht er diese Worte, so wie es bei euch der Fall ist. Er anerkennt das. Das ist wichtig, das ist pädagogisch. Er anerkennt, was vorhanden ist. Aber er führt sie weiter. Das ist der Weg. Geht diesen Weg nur weiter, bleibt nicht stehen. Er führt sie dann auch weiter und zeigt ihnen, wo sie Korrektur, wo Korrektur nötig wäre. Wir haben aber also nicht nur das Gute der Wiedergeburt dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, das ist wachstumsfähig. Wir haben aber auch noch das alte Wesen in uns, die tendiert immer wieder weg von Gott. Und diese Natur, diese Art meldet sich immer wieder, leider, und so bedürfen wir der Korrektur. Und dort haben wir also so zu wachsen, dass wir das Alte verneinen, dass wir uns davon distanzieren, sprich Buße tun, Vergebung bekommen und dass dann eine Korrektur, eine neue Richtung eingeschlagen wird. Nicht dieses, sondern dies. Epheser 4, Abvers 25 haben wir eine Liste von solchen Dingen. Nicht lügen, sondern die Wahrheit. Nicht stehlen, sondern geben. Eins nach dem anderen. Nicht so sprechen, sondern so reden. Da ist Korrekturhilfe. Dann lernen wir, vorwärts zu kommen. Und auf dieser Linie hat Paulus einiges zu sagen im Titusbrief. Und Titus soll lernen, über diese Themen zu sprechen. Und davon haben wir etwas in Kapitel 2. Wenn wir in Kapitel 1 auch solches hatten, dann war es in Form von Richtlinien für die Ältesten. Aber hier haben wir die Verkündigung selbst, die praktisch die Predigtthemen für Titus, für die verschiedenen Gruppen einmal, aber dann auch für alle. Wir werden das also gleich sehen. Paulus sagt also, was der gesunden Lehre, die gesunde Lehre, der gesunden Lehre geziemt, das heißt dem Wort Gottes geziemt, was ihm entspricht. Wer die Lehre des Evangeliums kennt, soll wissen, was sich daraus ergibt. Dafür muss man ein Gespür bekommen. Es ist ähnlich wie bei der Kunst. Bei der Kunst gibt es einige sogenannte Gesetze, sie sind physikalischer Art. Aber ein begabter Künstler hat ein Gespür für das, was richtig ist. Ich habe gerade unlängst einen Artikel bekommen über eine Forschung über die Zeit in der Musik, überhaupt grundsätzlich über Zeit. Eine sehr interessante Forschung, die auch für die Musik anwendbar ist. Man hat entdeckt, dass das Leben überhaupt in dieser Welt und auch im Körper sich in Form von Rhythmen abspielt. Schwingungen, Rhythmen hin und her. Das beginnt schon bei den Nerven. Sie schießen gleichsam und es geht hin und her. Wir haben Tag und Nacht, wir haben Atemschwingen, wir haben Blutpuls und so weiter. Das ganze Leben, das heißt die Schöpfung, die lebt, die da ist, wird getragen mittels Impulsen oder mittels Rhythmus. Und es braucht ein gewisses Gespür, wenn man ein Musikstück hat, für das, was jetzt entsprechen wird. In diesem Artikel wird erzählt, wie Beethoven und sein Neffe einmal zusammen gewesen sind, eine Zeit lang, und ich weiß nicht mehr, welche Komposition es war, aber sie überlegen, welcher Takt mit dem Metronom wäre jetzt der richtige. Beethoven spielt offenbar und der Karl, der Neffe, hat das Metronom da und versucht nun herauszukriegen, was wäre es jetzt. Einmal, glaube ich, hatten sie 132 und das andere Mal 126. Und interessant war, dass am Morgen das Gespür für den richtigen Takt, für den richtigen Rhythmus etwas anders war als am Nachmittag. Und der Vortrag, das war ein Vortrag, der als Manuskript gedruckt war, und der Vortragende sagt, offenbar war man am Vormittag noch etwas frischer und hat etwas anders empfunden. Kein Gesetz, ein klares Gesetz, so und so. Man muss ein Gespür dafür haben. Ein Musiker, der begabt ist, der kennt das. Er weiß, was jetzt angebracht wäre. Am Nachmittag ist der Körper etwas träger und dann kann man zu einem anderen Fluss. Und schließlich sagt Karl, wir einigen uns auf diese Zahl. Interessant. Wenn Sie einen Dirigenten haben, der weiß, was er will und hat klare Vorstellungen, es ist interessant, diese Leute zu beobachten. Die wissen ganz genau, so und so muss ich das anhören. Ja? Ich habe auch dirigiert. Man hat so seine Vorstellung, wie etwas hier etwas langsamer. Interessant ist dann, das wird auch zu den Forschern, ich muss mal eine Digression, einen Exkurs hier jetzt über Zeit nehmen, aber spielt eine gewisse Rolle. Also ein Christ muss ähnlich sein wie ein Künstler. Das heißt, es gibt nicht von vornherein klare Gebote, an die man sich halten kann, sondern er muss lernen, von innen her zu spüren, was wäre das Richtige. Und dahin müssen junge Christen kommen, dass sie merken, von innen her, was ist das Evangelium, was heißt das, wenn Jesus sein Leben gegeben hat, wie sieht Liebe aus. Wie sieht Vertrauen aus? Und dann merken wir jetzt, wie wichtig Leitbilder sind. Die gleichsam eine Verkörperung des Evangeliums. Da sieht man, wie das aussieht. Aha, so sieht das aus. Und heute gibt es jetzt eine ganze Reihe von Methoden, wo man das gemerkt hat. Und jetzt kopiert man und will man ein Schema daraus machen. Das ist ein neues Gesetz. Paulus will das Fleisch machen, weil das zusammenhängt mit dem Diesseitigen. Das Diesseitige, die erste Welt, läuft per Gesetz ab. Die nächste Welt, die andere nicht. Und wir sind Glieder von beiden Welten. Mit dem Körper leben wir in dieser Welt und sind noch der Gesetzmäßigkeit unterworfen. Und mit dem Geist sind wir wiedergeboren, leben in der anderen Welt. Wir leben also teils gesetzlich, teils nicht gesetzlich. Und diese Spannung kennt die Gemeinde Jesu von jeher. Aber wir müssen jetzt lernen, was das geistliche Leben betrifft, dem Evangelium entsprechend zu leben. Deshalb ist Vers 1 so wichtig, grundsätzlich. Hier wird schon Fundament gelegt. Rede du, Titus, was der gesunden Lehre gezieht. Wenn die Lehre gesund ist, kann das Handeln gesund sein. Deshalb legt Paulus so großen Wert auf gesunde Lehre, hat das in Kapitel 1 getan. Titus, setze du die ein, die wissen, was das Evangelium ist, die diese Wahrheit kennen und die diese Wahrheit weitergeben können. Und dann kann das andere auch Gegenstand der Besprechung sein. In Vers 2 haben wir den zweiten Abschnitt. Hier haben wir ein Wort für die älteren Männer. Da wird Titus gesagt, was er sagen soll, wenn er es mit älteren Männern zu tun hat. Das kann in der allgemeinen Versammlung geschehen, wo man einmal die Älteren einfach in einem Teil der Botschaft anspricht und dann geht man wieder weiter. Das kann aber auch in einer gesonderten Kreis, wo man nur ältere Männer hat, sagen. Das ist verschieden. Nach Vers 1 könnten wir einen Doppelpunkt setzen und dann käme also die Anordnung für die älteren Männer, Vers 2, dass alte Männer nüchtern seien. Das klingt schon einmal etwas überraschend, oder? Jüngere Leute könnten eher unnüchtern sein, aber alte Leute, die sind ja sowieso nüchtern, ja? Die sind ja sowieso so trocken, ja? Die vertrocknen geradezu. Mit alten Leuten zusammen zu sein, das ist langweilig. Und nun stellt Paulus fest, oder setzt voraus, ältere Leute könnten unnüchtern sein. In der Tat. Und wissen Sie, wo das zusammenhängt? Das hängt mit dem Wachstum in Christus zusammen. Denn Nüchternheit ist eine Frage, wovon ich voll bin. Und wenn ein Mensch bis zum Alter nicht gelernt hat, Ewigkeitsgedanken zu denken, dann ist er voll von Irdischem. Und für in der Sprache des Evangeliums ist er unnüchtern. Das heißt, er ist voll von dem, was ihn daran hindert, ein offenes Ohr für Gott zu haben. Nüchtern ist man, wenn man frei ist, zu denken. Und wenn man voll des Diesseitigen ist, ist man nicht fähig, wirklich Gottes Gedanken nachzudenken. Man ist unnüchtern. Menschen, die im Alter noch nicht gelernt haben, das Geld loszulassen oder gewisse Launen zu lassen, nicht ausgeglichen sind, die immer noch schwach sind, nicht Liebe kennen und so weiter, sie können die ganze Liste dann von Sünden entlang gehen, die mit irdischen, von irdischen voll sind. Solche Menschen sind unnüchtern. Und Paulus sagt, lehre das Wort Gottes, sage das Wort Gottes weiter, damit all ältere Leute nüchtern werden. Warum? Warum die älteren Leute? Weil sie ein Beispiel sein sollen für die Jüngeren. Das Leitbildprinzip. Er beginnt mit A, nicht mit B. Und die älteren Leute sollen ein Vorbild sein. Sie mögen junge Christen sein, aber sie sind ein. Und das schon ist ein Grund, weshalb sie ein Beispiel sein sollen. Man erwartet es einfach. Dass alte Männer ehrbar. Ehrbar ist man, wenn man verehrt. Der weiß, was zu ehren, was es zu ehren gilt, der wird auch geehrt werden, wird ehrbar in seinem Verhalten werden. Besonnen und züchtig. Das ist ein Wort im Grundtext, aber es hat zwei Bedeutungen. Und deshalb trifft man die zwei verschiedenen Übersetzungen an. In unseren Übersetzungen trifft man immer wieder die eins von zweien an. Man merkt das ganz besonders in 2. Timotheus 1, Vers 7, einem Vers, der gern auswendig gelernt wird. Und da haben wir im Schluss die zwei verschiedenen Übersetzungen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der, und jetzt kommt es. Und der eine hat der Zucht und der andere der Besonnenheit. Die eine Besetzung hat so, die andere Besetzung hat so. Für uns sind das zwei ganz verschiedene Begriffe. Aber für den Griechen sind das zwei Eigenschaften, die ein junger Mann, der sportlich ist, der es zu etwas bringen will, der Karriere machen will, der muss beides haben. Er muss besonnen sein, nüchtern sein und er muss agil sein. Er muss zuchtvoll sein, er muss diszipliniert sein in der Praxis und er muss denken können, er muss besonnen sein. Und das versteht dabei, an dieser Stelle hat der Grieche ein organisches Denken. Die zwei Eigenschaften sammelt er in einem Wort. Wunderbar, dass dieses Wort eignet sich ausgezeichnet als geistliche Tugend. Und das Wort haben wir einige Male im Titusbrief, überhaupt in den Briefen an Titus und Timotheus. Besonnen und züchtig. Das heißt, man beherrscht sich selbst, aber man lernt zuerst zu denken, richtig zu denken, besonnen.
Gesund im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer. Glaube und Liebe sind die Grundlagentugenden des geistigen Lebens. Glaube ist das Grundsätzliche. Das Leben beginnt mit dem Glauben an Jesus Christus und nimmt sich ihm Vertrauen an. Das ist also der Schlüssel, der die Tür öffnet zu Beziehung mit Gott. Glaubst du, sagt die Schrift, dann kannst du nach Macht die Beziehung zu mir. Gott hat
rufen die jüngeren Männer auf, besonnen zu sein. Da haben wir wieder die Macht, der Wortmut doppelt bedeutet. Besonnen und zuchtvoll oder züchtig zu sein. Das alles. Aber darin liegt sehr viel. Wer sind einmal die jüngeren Männer? Denken wir, dass Paulus ein Wort hat oder andere. Lebens müssen gelegt werden, von der Tiefe her. Da bekommt man ein eigenes andere Weiterfahren mit einem Partizip in der Lehre unverfüllt kommt. Das heißt, nach der Begründung Komma kommen in der Lehre, und wir müssen das Werk von Anfang an verschieden wieder neu aufteilen, zeige dich, in der Lehre zeige unverfüllt. plötzlich zu feucht. Es fällt auf, wer sind die drei? Wo waren die sieben in Vers 13, Kapitel 1? Paulus hat nicht nur Titus genommen. Wir merken hier die Selbstverständlichkeit des größeren Kreises, den er anspricht. Paulus erwartet, dass Titus das Wort weitergibt. Es ist nur ein Brief persönlich an Titus. Dieser Brief wird weitergegeben. Die Ältesten dürfen ihn lesen, die Christen auf Kreta dürfen ihn lesen, weitere Generationen dürfen ihn lesen, die Gemeinde Hamburg darf ihn lesen. Jeder Mann darf diesen Brief, diesen persönlichen Brief an Titus lesen. Titus, sei du ein Vorbild, damit man euch, du wirst es weiter sagen, ja? Damit niemand etwas Schlimmes sagen kann über dich, über eure Ältesten, und über keine Christen.